Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Alles Easy, die Episode 4. Und das leiten wir wieder ein mit diesem wunderbaren Lied The Sunny Side of the Street im Sunny July. Hallo, lieber Dirk Easy Iserlohe.
Hallo, lieber Wolfram.
Der Sommer bisher war schön, oder? Für dich?
Absolut gut, was ich davon so mitkriege.
Ist es auch im Sommer so viel Arbeit? Du hast keinen wirklichen Break, oder?
Nee, noch nicht. Ich muss ihn mir mal schaffen, weil auch ich werde im Sommer älter. Immer im Sommer, das ist so. Und dann wird man sich der Sache bewusst, dass eigentlich die Lebenszeit sich immer weiter verkürzt. Wir hatten ja auf unserer Gala, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Max Giesinger, der singt sein Lieblingslied 4000 Wochen. Wenn man das so nachrechnet, habe ich nicht mehr viel.
Das darf man nicht machen, dann wird man ganz traurig. Und genau da sind wir in diesem Podcast Alles Easy eben nicht, sondern es geht um Genuss, es geht um Hotels, es geht um Insights, es geht um auch Zukunftspläne. Das ist ein Podcast, in dem auch ich sehr, sehr viel lerne, nicht nur über die Hotelbranche, über die Gastronomie, über das gepflegte Übernachten, sondern auch über die Menschen. Und das ist ja genau das, was auch euer Unternehmen ausmacht. Menschen, die demnächst auch ein neues Haus für euch bespielen dürfen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen heute sprechen über Expansion. Wir wollen darüber sprechen, wie der Tourismus insgesamt momentan dasteht. Wir wollen aber auch ganz konkret darüber sprechen, was deine Zukunftspläne in den nächsten Jahren sind. Wir hatten das letzte Mal deine Frau ja dabei. Die vermisse ich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen und da haben wir sehr schöne Reaktionen drauf bekommen.
Ja, ich glaube, du schreibst ja auf der Überschrift zu diesem Podcast, Genießer-Podcast. Ich glaube, die konnten zum ersten Mal, die draußen zugehört haben, genießen.
Ich habe die Liebe so genossen zwischen euch beiden. Ihr seid so ein... Ach, so ein Paar, da merkt man da dazwischen, da darf man gar eigentlich keine Hand machen, sonst wird man von so einem Energiestrahl, wird man da erschlagen. Also es hat mir sehr gut gefallen, wie ihr das gemacht habt und 26 Jahre, da bin ich ja noch nicht, was Ehe angeht.
Kann aber auch
da,
werden.
Das, ja, ich arbeite da und ich habe ja ein bisschen später geheiratet. Wir sprechen über ein Haus, ganz konkret gleich am Anfang, mit dem ich tolle Erinnerungen verbinde, da noch unter anderer Führung, jetzt unter eurer Führung, Schloss Leerbach in Bergisch Gladbach bei Köln, ein kleines, verwunschenes Waldschlösschen, kann man sagen. Ursprünglich ja mal ein Privathaus, was dann, oder war es von Anfang an als Hotel geplant? Ich weiß es gar nicht.
Nein, das war mal ein Privathaus und ja. Die Familie Siemens hat es ja erworben.
Die aber nichts mit den Siemens München zu tun. Das ist eine andere Familie Siemens.
Ein Stamm davon.
Ja.
Und die Familie Siemens hat es dann an die Familie Reisdorf-Landskron veräußert mit vielen Waldgebieten, die noch dazugehören. Und man hat dann eine Ausschreibung getätigt, wer denn dieses Haus betreiben kann, soll und darf. Wir haben uns beworben und wir sind extrem glücklich, dass wir nach 18 Monaten harter Verhandlungen dann als Sieger übrig geblieben
18
sind.
18 Monate.
18 Monate.
Das Haus war ja schon ein bisschen länger jetzt im Dornröschenschlaf. Ist ja über Jahre nicht mehr als Hotel genutzt worden.
Korrekt. Es ist ja auch eine unglaublich große Aufgabe, wenn man jetzt in die Hotellerie der Zukunft denkt, ein solches Haus dahin zu führen, nach neuen Maßstäben, alles spricht von ESG-Normen, also Nachhaltigkeitsnormen, ein solches Haus dann auch entsprechend zu wandeln, vielleicht noch weitere Zimmer hinzuzusetzen, sage ich gleich was zu, und dort den Ansprüchen der Zukunft gerecht zu werden. Deswegen ist die Vorbereitungsphase für ein solches Haus extrem wichtig. Das Schloss Leerbach ist und wird ein Dorint-Hotel. Ein Dorint-Hotel deshalb, weil wir sagen, Dorint ist Full Service und wir werden 90 Zimmer neu anbauen. Und dieser neue Anbau wird auch einen Konferenzbereich beinhalten. Und das Ganze wird nach dem Muster Oberursel bei Frankfurt.
Ein Erfolgsmodell.
Ein Erfolgsmodell und deswegen konnte ich, glaube ich, auch die Familie Reisdorf-Landskron davon überzeugen, auf dem Weg nach Kitzbühel zu einem Aufenthalt in Oberursel zu überreden, sich dieses Haus intensiv anzuschauen und zu sagen, das ist unser Konzept, was wir versuchen werden, auf den Kölner Ruhrgebietsraum, der ja noch dazugehören darf von der Ausstrahlung her, auszuweiten und zu duplizieren. Und davon waren sie überzeugt und ich glaube auch von der Kölner Nähe. Man könnte auch fast sagen, es war ja ein Kölner Heimspiel. Wir sind von unseren Zentralen, also die Firmenzentrale Reisdorf-Landskron, ist mal gerade 2 Minuten zu Fuß von unserer Hauptzentrale entfernt. Von daher konnte man noch oft mal klingeln und sagen, sind wir noch dabei?
Wie läuft's? Löbtet. Ja. Aber 18 Monate ist natürlich jetzt auch keine spontane Entscheidung. 90 Zimmer wollt ihr da anbauen.
Ja.
Wo muss ich mir, wenn ich jetzt auf dieses Schloss gucke, das vorstellen? Es gibt ja, wenn man dieses Areal betritt, befährt, diesen wunderbaren Aha-Moment. Man biegt da ein auf dieser Straße, das Tor, und dann gibt es diesen langen, schönen Weg, der in einem kleinen Teich vorbeiführt. Und dann ist man gleich in einer ganz, ganz anderen Welt, um dann auf einem Kiesweg, so war es bisher, dann da so auszurollen und hat das Gefühl, bin ich hier wirklich 15 Minuten vom Stadtkern von Köln entfernt oder bin ich in einer ganz, ganz anderen Welt? Bleibt das erhalten oder haut ihr da jetzt einen Klotz in den Wald, wo ich das Gefühl habe, dieser Charme des Schlosses ist zerstört?
Um Gottes Willen. Erstens ist die Landesdenkmalpflege auch hier tongebend und das könnte man sich gar nicht erlauben und wir würden es auch nicht tun. Wir haben es auch in Oberursel nicht getan mit der Villa Ganz, sondern haben den Neubau auch untergeordnet und hier wird es noch mehr so sein. Das heißt, der Neubau wird sich hinter dem Schloss auf dem derzeitigen Parkplatz, das ist ein großer Parkplatz, der schon versiegelt ist und auf diese versiegelte Fläche wird im Untergrund ein Konferenzbereich entstehen und obenauf mit sehr nachhaltiger Bauweise ein 90-Zimmer-Hotel wiederfinden, was körperlich angebunden sein wird an das Schloss. Davor kommt noch ein Schwimmteich und es kommt eine wunderbare Spa-Landschaft hinzu. Und ich glaube, auch in den alten Stallungen wird man tolle Zimmer wiederfinden, die dann dazu anleiten, Konferenzen und Familienfeier im Schloss Lehrbach wieder zu feiern.
Und es klingt auch so ein bisschen danach, als ob ich aus der Stadt heraus, aus Köln, aber auch weiter bis Düsseldorf, Rheinland und Ruhrgebiet hast du angesprochen, da mal für einen kleinen Kurzurlaub hinfahren kann. Also das war Absolut. Immer schon so ein Eintauchen in eine andere Welt und das bei einer unfassbar kurzen Anreise. Geht es in diese Richtung oder ist die Konzentration jetzt auf das Konferenzgeschäft?
Nein, beides. Die Dorinth hat sich überhaupt so entwickelt, dass vor der Corona-Krise lagen wir ungefähr bei 65% Konferenzanteil und 35% Leisure oder wie man sagt für den Ressorturlauber, für den Kurz- oder Langzeiturlauber anliegender Umsatzanteil. Das hat sich verschoben. Nach der Corona-Krise kann man sagen, dass sich das halbe-halbe aufteilt. Und so werden wir uns auch zukünftig orientieren. Meine Überzeugung ist, jeder Standort muss Ressort können. Weil auch in Berlin, in der Innenstadt, habe ich ein attraktives Ziel, was ich am Wochenende bereisen kann. Und ich muss nicht an den Kudamm fahren, in dem Hotel übernachten und eine Tagung buchen. Ich kann auch genauso gut in diesem Hotel übernachten und eine tolle Ferienzeit übers Wochenende in Berlin verbringen. Jedes Hotel muss Ressort können.
Das Ganze nennt sich dann designorientiertes Hybridhotel.
So kann man es auch formulieren. Ist ja immer so nett, wenn die Deutschen das erfinden. Die Franzosen würden einen ganzen Satz draus machen.
Es gibt in eurer offiziellen Information zu dem Hotel einen ganzen Satz, der lautet: Geplant ist ein designorientiertes Hybridhotel für Geschäftsreisende und Individualgäste mit rund 120 Zimmern und Suiten.
Siehst du, und so haben wir es eben auch beschrieben. Es soll für beide Nutzungszwecke höchste Genüsse in der Tat ermöglichen. Ob ich kulinarisch im Untergeschoss auslaufend auf die Wiese vor den Teich in einem Le Bistro 99 verweilen kann oder ob ich in einem Fine-Dining-Restaurant, nicht Anspruch auf Sterne, Fine-Dining ja, ein wunderschönes Abendessen oder auch eine Bankettsituation erleben kann und natürlich auch mit einer kleinen Gruppe oder auch mittelgroßen Gruppe eine sehr feine, ausgesuchte Konferenz und Zusammenkunft dort erleben darf. Genauso gut wie Events.
Du hast die Sterne angesprochen. Bei Lehrbach klingelt natürlich bei vielen Genießern, und wir wissen ja, dass viele Genießer hier zuhören, da klingelt was, nämlich da klingelt Lehrbach, 3 Sterne, Dieter Müller. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Das ist nicht euer Ziel, Nein. Das in irgendeiner Nein. Form wieder Nein. Auferstehen zu lassen, die Sterneküche, sondern ihr wollt ein Hotel haben, das die herrliche Landschaft des Bergischen Landes auch so ein bisschen als wir nehmen euch in die Arme widerspiegelt, aber das eben nicht auf diesen Stress der Sterneküche da hinausläuft.
Full Service, aber ohne Barriere. Jeder kann kommen, der diesen Full Service möchte, und jeder kann diesen genießen. Barrieren bauen wir keine auf. Nun darf man jetzt aus meinem Satz nicht lesen, dass eine Sterneküche eine Barriere bedeutet. Barrieren baue ich dann auf, wenn ich sage, ich habe ein reines Luxushotel und die Rate ist so extrem hoch, dass man keine Chance hat, als Normalverbraucher ein solches Hotel zu belegen. Das soll das Schloss Lehrbach nicht sein. Es soll offen sein, es soll nachbarschaftsnah sein. Da kommen wir wieder zu unserer Nachbarschaftsidee. Es soll auch für das Bergische Land und für die Umwelt ein entsprechender Bezugspunkt sein. Allein das Le Bistro 99 wird dafür sorgen, dass es nicht eine abgekapselte Schlosshotellerie sein soll, sondern dass es eine offene Landschaft ist, wo jedermann kommen
kann. Da dürfen wir uns also darauf freuen, dass das
Bistro
99, dass das da auch wieder stattfinden wird.
Hat die Heike
letztes Mal so toll darüber berichtet, dass ich jedes Mal, wenn ich schon das Wort höre, Bistro 99, da möchte ich ja eigentlich schon hier weg vom Mikrofon an den Tisch mich setzen. Mit dir natürlich und der Heike.
Ja, vielleicht können wir das ja Ende 25, wenn das Haus dann fertig sein soll. Da werden wir unser Bestes zu beitragen. Die Familie Reisdorf-Landskron wird das errichten bis dahin. Und da bin ich fest von überzeugt, dass wir gemeinschaftlich ein tolles Produkt hier entwickeln werden. Dann gemeinsam dort im Le Bistro oder im Fine Dining, vielleicht auch beides hintereinander, gemeinsam eine schöne Zeit verbringen.
Wann ist das? Ich kann. Baubeginn 2024, ja. Auch trotz der ganzen Bürokratie in Deutschland. Also es läuft, ihr seid da on track.
Also während der 18 Monate Verhandlung um den Pachtvertrag hat die Familie Reisdorf-Landskron ja in keinster Art und Weise nur dies getan, sondern sie haben sich vorbereitet. Sie haben mit der Landesdenkmalpflege schon sämtliche Verhandlungen hinter sich geführt, wie und was man am Schloss renovieren, restaurieren und verändern darf. Das ist ja ein ganz heikles Momentum, mit den öffentlichen Behörden ein Agreement oder eine Vereinbarung zu treffen, die auch Kompromisse ermöglicht. Ja, ein Landesdenkmal legt ja, wenn man es ernst nimmt, ihnen die Beschränkung auf, dass sie fast nichts verändern dürfen, so wie es da steht. Nur wenn wir heute an die ESG-Normen denken und sagen, ich muss nachhaltige Energieformen einführen, dann muss man bestimmte Dinge ändern. Und das ist ein ganz schön schwerer Kampf, wird auch in der Zukunft so sein für andere Objekte.
Expansion ist ein für euch ja ganz, ganz, ganz wichtiger Begriff. Lehrbach ist ein Baustein, aber es gibt weitere. Die Expansion, die du auch für die Dorint-Gruppe als ja, elementaren Teil ausgerufen hast. Ausweitung eurer Hotelzahlen, aber auch um, so hast du es im Handelsblatt gesagt, Verwaltungs- und Marketingkosten anteilig zu senken, ist in deiner Geschäftsphilosophie etwas Zentrales.
Ja, schau, wir haben im Moment 59 Hotels offen, die im Betrieb sind. Und wir haben unterschrieben weitere 9 Hotels, sodass wir vielleicht Ende des Jahres über 70 Hotels kommen werden. Das reicht
Ende dieses Jahres.
Ende diesen Jahres. Also wir schreiben jetzt 2023. Ende 2023 werden wir wahrscheinlich 70 Hotels unterschrieben haben. Davon werden in diesem Jahr ungefähr dann 61 oder 62, je nach Bautenstand, in Betrieb sein. Jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich nicht möchte, dass viele Neubauten dabei sind. Die kontrollierte Expansion kann ich eigentlich nur dann vollziehen, wenn wir überwiegend bestehende Häuser übernehmen. Stell dir vor, vom ersten Gedanken eines Grundstückes, was dir gefällt, was auch nicht durch die Analyse durchfällt, bis zum Begrüßen des ersten Gastes, ist eine durchschnittliche Zeitdauer heute von 7 Jahren anzusetzen.
7 Jahre. Da kann sich der Markt ja schon wieder komplett gedreht haben und die Analyse vom Beginn total hinfällig sein.
Das ist das Problem. Und wenn wir dann noch diese Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit in fast allen Lebensbereichen betrachten, so ist das für den Ökonom extrem schwer, A, Gläubiger, Eigenkapitalgeber, Finanziers zu finden, die sich dann auf dieses Wagnis, was passiert in 7 Jahren, einlässt. Deswegen ist mir für eine effizientere, kontrollierte Expansion wichtiger für die Dorint, Betriebe zu übernehmen. Was übernehme ich? Ich übernehme eigentlich einen Kundenstamm, die dieses Haus als Stammhaus sieht. Ich übernehme das Personal. Der 613a BGB, also die Übernahmeverpflichtung von dem bestehenden Personal, ist in dem Fall keine Last, sondern in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels eher ein Vorteil. Wir sind ja froh, wenn wir Mitarbeiter übernehmen können. In München-Garchingen mussten wir monatelang suchen, bis wir das richtige Personal zusammengefunden haben. Das ist ein Riesenproblem, in Kitzbühel genauso. Wir haben nicht genügend Personal. Und wenn du dann betrachtest, dass in den nächsten 13 Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung 7-mal so viele Menschen in den Ruhestand eintreten, als in den Berufsstand sich verpflichtet fühlen, dann kann man sich vorstellen, was dieses deutsche Land noch an Fachkräftemangel zulegen wird. Und wenn das noch gepaart wird davon von Überlegungen, dass wir eher in 4-Tage-Woche denken, dann mache ich mir Sorgen darüber, wer wird denn überhaupt noch bedient, wenn wir alle Freizeit haben?
Vor allen Dingen, dann hast du weniger Menschen, die dann da arbeiten und mehr Menschen, die eigentlich in eure Hotels kommen wollen.
So ist das. Und diese Kluft wird immer größer. Und deswegen ist es mir lieber, eine kontrollierte Expansion über Bestände abzuwickeln, weil das ist etwas, was man kalkulieren kann, was planbar ist und überschaubare Risiken, so würde ich es mal formulieren, in sich greift.
Dann lass uns doch mal bitte ein bisschen in deinen Kopf schauen. Was gibt es denn schon für Häuser, über die wir sprechen können oder Regionen, über die wir sprechen können oder vielleicht auch ja, Destinationen, an die du dich so langsam rantastest?
Also es gibt Destinationen im Süden, das heißt auf der bayerischen Landkarte sind wir noch nicht so stark besetzt von der Dorinth-Seite. Wir verhandeln sehr intensiv an einem Standort in der Nähe vom Bodensee. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir dieses eingesessene Ressorthotel endlich unterschreiben dürfen. Ich verhandle schon vor der Corona-Zeit über diesen Standort, aber der Eigentümer kann sich noch nicht so recht entschließen, soll er denn jetzt wirklich in seinen Lebensabend eintreten und mal loslassen und andere heransetzen oder soll er noch ein paar Jährchen weiter betreiben. Ich bleibe ganz kontinuierlich an seiner Seite, wünsche ihm immer wieder ein schönes Wochenende und freue mich darauf, wenn ich in Kontakt bleibe, um vielleicht dieses Haus übernehmen zu dürfen.
Und täglich grüßt das Easy-Tier. Du bist da schon sehr hartnäckig, oder?
Ja, dreimal Nein heißt nicht viermal Nein, ist mein Lebensmotto, ja. Also es heißt nichts, wenn einer Nein sagt, dass ich das nicht nochmal versuche. Und diese Politik hat sich oft ausgezahlt, dass ein Nein auch irgendwann dann zu einem Jein und zum Schluss doch zu einem Ja führte. Man muss nur beharrlich bleiben und immer positiv dabei.
Und dann ist das Jahr ja auch besonders schön, wenn es vorher fünfmal Nein war. Dann ist es ja auch hart erarbeitet. Und dann weiß man auch, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Und das ist ja etwas, was dein Leben auszeichnet, dass du immer bist, der an den Dingen einfach sehr, sehr lange dran bleibt. Genauso wie du auch an der strategischen Partnerschaft mit Barcelo Hotels, Sitz Mallorca, sehr, sehr lange dran geblieben bist. Was soll diese strategische Partnerschaft bringen?
Also zunächst einmal ist es ein Betreiber, vor dem ich hohen Respekt habe, die in der fünften Familiengeneration mittlerweile über 150 Jahre die Marke betreiben. Und sie sind in Märkten unterwegs, die wir nicht bespielen. Im lateinamerikanischen Markt, in Dubai, in vorderasiatischen Bereich, in Spanien. Dort sind sie sehr stark unterwegs mit über 250 Hotels auf Augenhöhe. Und das ist das Schöne, dass sie Hotelprodukte und die Art und Weise, wie sie mit Gästen umgehen, vergleichbar darstellen. Wir bewegen uns in Märkten, in denen Barcelo nicht unterwegs ist, nämlich in Deutschland, Österreich und Schweiz. Dabei bleibt es ja auch. Und da wir hier bis auf einen einzigen Standort in Hamburg keine Schnittmengen haben, hatten wir uns auf Mallorca, dort ist der Hauptsitz, dort haben wir uns auch kennengelernt. Das ist Raoul, deswegen habe ich gerade gemacht, das mache ich normalerweise nicht. Ich habe nach dem Namen gesucht, das ist Raoul. Und Raoul hat mir damals gesagt, die Dorinth-Kette habe ich schon öfters beobachtet und mir gefällt die Entwicklung des Full-Service-Charakters. Und deswegen gehen wir mal diesen Weg zusammen ein, eine Kooperationsgemeinschaft zu beginnen. Und Kooperationsgemeinschaft heißt, wir gehen quasi an Booking.com und Co. vorbei und haben unsere Internetseiten zusammengeschaltet und Sie können über die Barcelo-Seite oder über die Dorinth-Seite die Hotels des jeweils anderen Partner buchen.
Und das funktioniert?
Das funktioniert. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Es sind wachsende Zahlen. Ich glaube, wir kommen aus dem linearen Charakter so langsam in eine exponentielle Kurve, sodass man sagen darf, in 2 oder 3 Jahren ist das ein interessanter Buchungsweg.
Man kommt an den Booking.coms dieser Welt aber natürlich nicht vorbei. Aber es ist für jeden Hotelier schon grausam, von den ohnehin kleinen Margen noch was abgeben zu müssen.
Das ist richtig, denn der kleine Hotelier, der ein Hotel hat, der zahlt bis zu 25%, manchmal auch mehr darüber hinaus an Marge auf die Rate. Das heißt, wenn du 130 Euro bezahlst, kannst du davon ausgehen, dass zwischen 25 und 30 Euro dann bei Booking.com oder bei HRS oder Expedia dann landet. Es ist ein reines Maklerbüro, ja.
Das heißt, die machen keinen Kaffee, die beziehen kein Bett, die haben kein Restaurant aufgebaut. Natürlich finden das viele gut. Ich weiß, dass das etwas ist, was aus dem Leben der meisten Menschen nicht wegzudenken ist, weil es einfach auch gut gemacht ist von der Customer Journey her. Aber wenn man es kann, sollte man versuchen, direkt zu buchen, denn das ist Geld, was dann auch vielleicht in die Qualität der Hotels eher wieder einfließen wird, damit in die Genussqualität für jeden einzelnen Gast.
Deswegen empfehle ich dir, erkundige dich über diese Plattformen, über das schöne Hotel, was dir vielleicht gefällt. Und dann geh auf die Seite des Hotels und der Hotelier wird es dir vergüten, wenn man direkt über seine Seite oder online oder auch telefonisch bei ihm bucht. Ich darf dir übrigens sagen, so stark ist der Einfluss jetzt nicht. Also wir haben 65% Direktgeschäft bei uns vom
Umsatz. Das ist viel.
Telefonisch, per Fax. Das liegt aber auch daran, wenn wir...
Fax, gibt's das noch?
Gibt's auch noch. Es gibt auch
Faxe. Ihr kriegt noch Faxe?
Wir kriegen noch Faxe.
Dann müsst ihr die Faxgeräte auch noch haben oder gehen die dann elektronisch bei euch
rein? Die gehen dann elektronisch rein.
Okay, ich dachte schon.
Nein, nein. Aber
ich sehe dich gerade mit der langen Papierrolle durch.
Nein. Es gibt immer noch Faxe. Es gibt immer noch Faxe. E-Mail, Fax, alle Möglichkeiten der Kommunikation führen zu Umsätzen, aber die Aussage heißt, es geht direkt. Und dieses Direkte kommt natürlich über den Konferenzanteil. Du kannst eine Konferenz nicht abklicken. Du kannst natürlich sagen, ich übernachte 3 Nächte, Frühstück, Hund dabei. Das kann man heute alles übers Internet direkt klicken. Aber ich kann halt, wenn das über den Orangensaft, den ich zur Frühstückspause brauche, hinausgeht, brauche ich den direkten Kontakt zum Hotel, weil eine Konferenz für 30 Leute muss individuell organisiert werden und die kann ich nicht klickbar buchen. Das funktioniert nicht, kannst du dir sicherlich vorstellen. Und von daher... Da wir 50% Konferenzanteil haben, ist ja mal mindestens fast 50% nicht online buchbar, sondern im direkten Kontakt.
Ich möchte, weil du ja auch ein Zahlenmensch bist und weil wir hier bei diesem Podcast auch wirklich immer so ein bisschen was hinter den Kulissen lernen von einem, der weiß, wie es funktioniert im Hotelgeschäft, über das Thema Kosten sprechen mit einem ganz speziellen Punkt. Wir haben in den letzten Jahren alle ihr sehr mit dem Thema privat oder geschäftlich mit dem Thema Energiekosten zu tun gehabt. Da habt ihr ein richtig gutes Händchen gehabt beim Energieeinkauf. Was habt ihr da gemacht, dass ihr, ich glaube, ein Viertel von dem zahlt, was ein Privathaushalt zahlt?
Gutes Händchen, aber auch Glück. Wir hatten vor der Corona-Krise Strom und Gas auf Ziel eingekauft, also im Termingeschäft eingekauft, über die Wuppertaler Stadtwerke. Bei der Leipziger Börse direkt bis zum 31.12.22. Das hat uns ein Stück das Leben gerettet, muss man in der Tat sagen. Weil die Krise auf dem Energiemarkt brach ja nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sofort aus. Und dort schnellten die Energiewerte so exorbitant hoch, wie sich das keiner vorstellen konnte. Zum Beispiel, Gas musste bezahlt werden bis zu 300 Euro pro Kilowattstunde, ja, und das waren Werte, die waren, nein, ich muss mich korrigieren, 300 Euro pro Megawattstunde.
Wollte gerade sagen, das wäre uns der teuerste Strompreis der Welt gewesen.
300 Euro pro Megawattstunde und Strom waren es bis zu 700 Euro pro Megawattstunde. Und heute liegen wir in den Spotmärkten, das heißt der Tagesmarkt. Spot heißt an dem Punkt. Mhm. Der Tageswert liegen wir im Gasbereich bei circa 3 Cent pro Kilowattstunde. Das ist die Einheit, die auch der Private zu Hause kennt. Und im Strombereich circa 9 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Und dazu kaufen wir ein. Und wenn man dazu natürlich sieht, was durch die Gas- und Strompreisbremse passiert ist, so muss leider der Endverbraucher feststellen, dass er immer noch den vierfachen Preis bezahlen muss dafür. Das ist leider heute so.
Weil diese Bremse dazu geführt hat, dass man es eben an diesen Wert heranführt, von unten nach oben.
Ja, ich sag's mal auch platt. Es ist ja legitim, bis zur Grenze zu gehen, danach zahlt der Staat. Das wäre dann nicht mehr legitim, ja. Und von daher wird es an dieser Grenze ausgerichtet und die entsprechenden Stromversorger müssen natürlich ihre Verluste der Vergangenheit ausgleichen und das tun sie dann über den Privatmarkt.
Da wart ihr clever, da wart ihr auch mit dem, was ihr machen wolltet, so, dass ihr es auch umgesetzt habt. Es gibt allerdings auch immer wieder andere Vorschläge von dir, mit denen du dich dann zum Teil nicht durchsetzen kannst. Ab 2024 wird vermutlich die Mehrwertsteuer wieder auf 19% gesetzt, statt jetzt 7% in den Restaurants. Das kam ja auch mit der Corona-Krise, dass man gesagt hat, wir müssen da eine kleine Privilegierung schaffen. In den Restaurants nur 7%. Du hast gesagt, 10% auf Hotel, Übernachtung und Gastronomie fand der Finanzminister nicht dolle, hat gesagt, machen wir nicht, weil...
Er hat gesagt, das machen wir nicht, weil Europa das nicht gutieren würde. Nun habe ich mal.
Also Europa rechtlich nicht erlaubt sei.
Europa rechtlich nicht erlaubt sei. Nun gut, man hat während der Corona-Krise auch einen vierten Mehrwertsteuersatz, nämlich den Nullsatz erfunden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man den Antrag stellt, dass europaweit vielleicht auch dann kopiert würde, wenn man einen fünften Satz erfinden würde, der wäre dann 10%. Die Hoteliers würden den Sprung von 7 auf 10 mitmachen, würden also 3 Punkte der Gastwelt schenken, um damit die Restaurantwelt zu befördern, indem sie nicht auf 19% springen müssen, sondern nur auf 10. Damit hätte man als Staat 6 Punkte auf die beiden Umsatzteile mehr gewonnen und würde dann vielleicht in der gewichteten Darstellung Verhältnis Umsätze aus Hotels und Verhältnis Umsätze aus Gastronomie, 2/3, 1/3, ungefähr nur 2 bis 3 Punkte verlieren an der Mehrwertsteuer. Aber was würde man damit gewinnen? Die Restaurants können nicht mehr noch weiter den Preis für Schnitzel, den Preis für die Nudeln anheben, weil das der Endverbraucher bald nicht mehr bezahlen kann. Aber die Differenz dann selbst zu schlucken, können die Gastronomen auch nicht mehr. Wir sprachen eben vor ein paar Sekunden noch von Energiekosten. Wir haben aber noch andere Kosten. Die Lohnpreisspirale scheint zu beginnen, indem wir in diesem Jahr 10 bis 11% Preissteigerungen, zu Recht meine ich für die Mitarbeiter, aber zum Leid der Kassen, der Gastronomen und der Hoteliers hinnehmen mussten. Darüber hinaus sind die Mieten gestiegen, weil jeder, der einen Index kennt, dass sein Mietvertrag an einem Index gekoppelt ist, musste natürlich mit der gestiegenen Inflation auch tiefer in die Tasche greifen und im Schnitt 8% mehr für die Miete bezahlen. Das alles in Summe führt nicht dazu, dass der Schnitzelpreis unendlich nach oben getrieben werden kann.
Wir sind jetzt so in der Hochzeit der Ferien. Und ihr habt natürlich auch Hotels, in denen die Menschen Urlaub machen. Ihr habt vom Kongressgeschäft bis zu Füße hoch einfach mal am Strand langlaufen. Alles in eurem Portfolio. Wie ist insgesamt deine Einschätzung vom touristischen Geschäft? Der Tourismus zieht, wie ich es überall höre, dieses Jahr wieder stark an. Trotzdem habt ihr nicht das Problem, dass ihr neue Konten anlegen müsst, weil die anderen mit Geld schon überfüllt sind.
Über die Belegung brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich glaube, dass wir über den Sommer hinaus sehr, sehr gut belegt werden. Und da wir ja auch als Dorinth sagen, jeder Standort muss Ressort können, gilt das auch für die Stadthotels, indem man interessante Stadtreisen in diesem Sommer auch gestalten kann. Aber wir merken schon, dass die Preisgrenze greift. Wir haben erhebliche Sprünge nach Corona in den Preisen vollziehen dürfen, aber es gibt Grenzen. Und genau das würde mit einer Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie auch weiter ausgereizt. Die Hoteliers und auch die Gastronomen können nicht jedes Jahr um 10% die Preise anheben, was sie müssten, um im internationalen oder europäischen Vergleich gleichzuziehen. Ich möchte nochmal auf die Kurve hinkommen, die ist jetzt ganz neu veröffentlicht worden in der AHGZ. Wo steht Deutschland im Vergleich der Zimmerdurchschnittspreise zu den anderen Ländern in Europa? Und wenn wir Skandinavien, Schweiz und Frankreich als die Spitzenreiter, gefolgt von England, Spanien und Italien, dann sind wir bei 55% des Preisniveaus. Und das zeigt eigentlich zwei Dinge. Erstens, der Deutsche gutiert die Dienstleistung nicht, die die Gastwelt erbringt. Und die Gastwelt sind immerhin 10% des Bruttosozialproduktes oder 4,5 Millionen Menschen arbeiten in dieser Gastwelt. er gutiert sie nicht, weil Essen, Trinken, Schlafen kann man ja zu Hause. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Frau Merkel gesagt hat, die Gastronomie machen wir zu, die Automobilwirtschaft kann weiterarbeiten während der Corona-Krise, um es hart zu formulieren. Und das ist ein Punkt, da kommen wir an unsere Grenzen. Einmal von der Akzeptanz, von der Relevanz, die verspürt wird für diese Gastronomie und andererseits von der Möglichkeit des Portemonnaies der Endverbraucher.
Also, wir stellen fest, Tourismus zieht dieses Jahr wieder stark an, aber die großen Gewinne sind noch nicht da.
Die großen Gewinne sind noch nicht da. Wir persönlich sind zum Beispiel als Dorint noch in diesem Jahr stark betroffen. Wir werden noch einen Verlust ausweisen. Der wird auch zweistellig sein, leider. Und das liegt halt daran, dass wir im Jahr 23 alles auf einmal nach Corona nochmal zusätzlich verdauen mussten. Ich sagte das eben, 10%, man kann es ungefähr so auf den Daumen sagen, 10% Preissteigerung bei den Löhnen, 10% fast bei den Mieten. Und zwar alle gleichzeitig, das hängt ein bisschen an uns selbst, weil wir historisch betrachtet 2006 alle Pachtverträge durch den Ausstieg von Accor neu auf 20 Jahre gestellt haben. Und damit sind sie natürlich synchronisiert und ticken zur selben Zeit über den Index, wenn er dann tickt. Und jetzt hat die Inflation zugeschlagen und alle Pachtverträge sind gleichzeitig um im Schnitt 8% gestiegen. Das macht bei uns 6 Millionen Euro aus.
Das ist schon ein bisschen was. Die Hoga sagt, wie ist die Stimmung bei euch in der Branche? Und da sagt man, eine Stimmung zwischen Hoffnung und Skepsis. Was überwiegt bei dir, die Hoffnung oder die Skepsis?
Ganz klar die Hoffnung. Ich bin ja Kölsch, ne? Ich sehe das Glas immer halb voll. Und ich glaube an die Hoffnung, weil man muss auch so sehen, es kommen nicht mehr so viele Neubauobjekte dazu. Das heißt, der Druck, den wir vor Corona auf den Markt verspürt haben, lässt nach. Finanziers, Banken steigen momentan wieder aus der schwierigen Betreiberimmobilie, wie sie dann immer bezeichnen, obwohl sie es gar nicht ist, aus. Die Banken zum Beispiel finanzieren überhaupt keine Hotels mehr momentan. Und deswegen, ich nehme das, wir sitzen hier in Düsseldorf. 7000 Betten waren geplant in Düsseldorf vor der Corona-Phase. Mein Gefühl sagt mir, wenn 2000 davon jetzt noch kommen, nach der Corona-Krise, dann ist das viel. Weil jeder, der konnte, als Finanzier oder als Investor aus einem fixen Vertrag, der vielleicht noch eine Ausstiegsmöglichkeit hatte, ausgestiegen ist. Und es kommen nicht mehr alle Projekte, die angedacht sind.
Wir freuen uns auf das, was da kommt von Dorint und hatten versprochen, dass wir heute in dieser Sommerzeit ein bisschen kürzer sind als sonst und deswegen kommen wir schon zu unseren beliebten Rubriken. Rubrik 1 bitte für diesen Satz zu Ende und Rubrik 2 Hotelweisheiten für die Ewigkeit. Starten wir mit der Bitte, einen Satz zu Ende zu führen und zwar folgenden, lieber Dirk Easy Iserlohe. Ferien sind für mich
das Deckmäntelchen zu versprechen, mal wieder Freizeit zu haben.
Wenn das jetzt deine Frau Heike hört, deine Tochter, dann wissen die ganz genau, wovon du sprichst. Das heißt, du tust es dann doch wieder nicht. Fährst auf deine Lieblingsinsel Mallorca, setzt dich vielleicht in dein kleines Bötchen.
Und ja, die Motoren sind fertig. Die Motoren sind fertig.
Die Motorrennen sind fertig?
Ja, die waren kaputt und wir mussten die wechseln.
Und jetzt? Startklar.
Startklar.
Captain Iserlohe an Bord.
Ja.
Und nur wenn du aber wirklich draußen bist, wo kein Empfang mehr ist, da auf dem Mittelmeer und rund um Mallorca ist noch weit Empfang, dann bist du wirklich bei dir und dann gibt es dann wirklich keine E-Mail mehr.
Ja, weil die Gewalt des Wassers, die beeindruckt mich. Und die bringt meine Gedanken auf den Boden. Ein Stück Yoga.
Yoga auf dem Mittelmeer. Ich würde mir wirklich wünschen, dass du da auch mal ein paar Tage gar nichts machst, aber ich weiß, dass es nicht passieren wird. Jetzt kommen wir zur letzten Rubrik Hotelweisheiten für die Ewigkeit für heute hier in Alles Easy. Henry Royce hat den schönen Satz gesagt, Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit. Können wir es unterschreiben?
Absolut. Ich bin derjenige, der diese Kleinigkeiten liebt und auch selbst sich dort drin manchmal verliert. Ich muss nochmal zu dem Projekt Kitzbühel zurück. Ich habe unsere Techniker, unsere Hausmeister damit schockiert, dass ich auf einmal mit einer Tüte ankam und in der Tüte waren 78 kleine Spielorgeln. Vielleicht kennst du das. Man zieht daran und wenn man daran zieht, dann läuft der Bindfaden wieder zurück und so eine kleine Spielorgel spielt ein Lied. Die Schöne und das Biest oder ähnliche Themen, die dann dort sehr schön und leise klingen. Und dann fragte er mich, was möchten Sie damit? Ja, ich möchte gerne, dass Sie die in unsere Schubladen einbauen, in den Schlafzimmern. Wie? Sagte er. Ja, so, dass die, sie schneiden erst das ab, das Körtelchen, und dann machen sie anschließend den kleine Holzkugel wieder dran. Und dann hängt dieser kleine Zippel unten aus der Schublade raus. Und wenn man dann daran zieht und nachts im Bett liegt, dann geht ganz langsam dieses Lied, zum Beispiel Die Schöne und das Biest, das Thema davon, geht das dann durch mein Ohr und säuselt mich in den Schlaf. Das sind die Kleinigkeiten, wo ich denke, wenn der Gast das mitbekommt, dann wird der Gast sagen, Mensch, der hat an mich gedacht.
Ja, das ist wirklich was Besonderes. Und dass du mehrfach Die Schöne und das Biest nennst, kann nur daran liegen, dass wahrscheinlich Die Schöne und das Biest der Soundtrack für Heike und Dirk Iserlohr ist. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich möchte mit einer Kleinigkeit auch schließen, nämlich die eigentlich etwas auch extrem Charmantes ist, nämlich das Bütchen. Du hast so eine schöne Bütchen-Idee entwickelt. Und für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, man kann das Bütchen, Ötbütchen, auch als Kiosk oder im Berliner Raum ist es ein Späti bezeichnen. Das hast du aber in die Hotels gebracht und das Bütchen eben nicht nur zum Beispiel im Kölner Hotel am Heumarkt, sondern das hast du auch nach Berlin gebracht.
Nach Dresden.
Nach Dresden. Das heißt, was ist das für eine Idee mit dem Bütchen? Und was kriege ich da?
Also die Hauptidee war die, dass ich, als wir den Gedanken der Philosophie im Jahre 2015, als wir für uns erkannten, wir haben die Hauptkrisenjahre vorbei und wie stabilisieren wir uns für die Zukunft und welche Ausrichtung für den Kunden wollen wir gehen? Dann war die Grundlage Full Service. Für Full Service gehört für mich ein Concierge. Der Concierge, der dem Gast auch den Weg in die Stadt bereitet, den Abend verschönern kann, indem er sagt, du kannst in dieses Lokal gehen, in dieses Theater gehen oder auf der Oper noch eine Karte bekommen, aber auch allgemeine Fragen um das Hotel beantwortet. Das wurde mir von den Controllern gestrichen. Die haben gesagt, Herr Iserlohr, dafür haben wir kein Geld, wenn wir jetzt noch einen Concierge einstellen, das funktioniert nicht, dann muss die Rezeption einfach mitmachen. Das sehe ich einfach nicht ein. Wenn wir einen Full Service bieten, dann brauchen wir auch einen Concierge. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, Mensch, das Geld liegt ja eigentlich in der Lobby auch auf der Straße. Also nicht, sagt man ja so schön, das Geld liegt auf der Straße. Ich sage, das Geld liegt in der Lobby. Weil die Leute sitzen, trinken einen Kaffee vielleicht maximal, könnten aber auch etwas konsumieren. Nämlich das zum Beispiel, wenn der Konferenzgast die Konferenz verlässt, was tut er als erstes? Er fährt zur Tankstelle, kauft sich wahrscheinlich einen Snickers, eine Zeitung und ein Wasser. Das kann er auch bei uns kaufen. Und dann kam ich so langsam auf die Idee, installieren wir doch ein Bütchen in der Lobby, sodass der Gast das einkaufen kann, was er braucht. Und aus dem Erlös finanziere ich mir den Concierge. Und der Concierge steht im Bütchen und kann das wieder tun, was ich als Concierge ursprünglicherweise in Hotels zu tun habe und wir müssen ihn nicht missen.
Und die Bütchenpreise sind so wie die Minibarpreise oder eher wie die Tankstellenpreise oder irgendwo dazwischen?
Nein, drunter. Die sollen drunter unter den Tankstellenpreisen liegen, damit, wenn ich vergleiche, sage ich, bekomme das Wasser billiger als an der Bar, weil das Wasser, wer an der Bar kein Wasser kauft, der holt sich das eh beim Rewe-Markt und schleppt das in der Plastiktüte hoch und stellt es in die Minibar. Gibt es genügend Leute, die sowas tun, sei es drum. Deswegen bieten wir es etwas teurer an als am Supermarkt, aber günstiger als an der Tankstelle, sodass ich wirklich geneigt bin, Produkte am Kölner Bütchen zu kaufen und dann anschließend natürlich auch mit dem Concierge oder währenddessen ins Gespräch kommen. Auf der Rückseite des Bütchens ist die jeweilige Karte mit Sehenswürdigkeiten aus unserer Brille der jeweiligen Stadt vorhanden. Ein Fernseher, der ein bisschen was über kölsche Kultur aufzeigt und vorne natürlich ein aufklappbares Bütchen, aus dem richtig wie die Bouquinisten in Paris so ihre Sachen anbieten, dort gesteckte Produkte bis hin zu Zeitungen aufgerüstet sind. Und es muss kommunikativ sein. Und jetzt ein kleines kritisches Geheimnis. Das Späti oder Bütchen in Berlin macht's hervorragend. Die haben einen Typen gecastet mit Batchcup und allem drum und dran. Der sieht auch wirklich aus wie so ein Original und der bringt es. Die machen auch dort, wenn große Gruppen reinkommen.
Kommt's auf, was passiert dann?
Wenn Gruppen anreisen, haben die auch dann die Gruppen-Eincheck. Organisationsphase in das Bütchen verlegt. Dann wird dann gleich ein Getränk angeboten. Die Leute reisen an, kriegen ein Getränk vom Concierge und bekommen dann ihre Karte fürs Zimmer. Das Bütchen soll den Concierge letztendlich finanzieren. Darum ging es mir.
Tolle Idee. Kleinigkeiten sind es, die Perfektion ausmachen, aber Perfektion ist alles andere als eine Kleinigkeit. Also Lobby statt Laden, Bütchen statt Tütchen. Finde ich sehr schön. Mein lieber Dirk, es hat Spaß gemacht heute wieder mit dir. Episode 4 war das schon von Alles Easy, unserem Genießer-Podcast. Genießt ihr bitte weiter diesen schönen Sommermonat und hoffentlich noch ein paar sonnige Stunden. Und dir, lieber Dirk, wünsche ich, dass du tatsächlich mal für ein paar Tage runterkommst. Und dann werden wir uns bald an diesem Mikrofon hoffentlich wieder treffen. Sehr erholt.
Ja. Absolut. Vielen Dank für die Wünsche. Tschüss, Wolfram.
Ich danke dir, lieber Dirk, und an euch. Vielen Dank.